Ich möchte heute beginnen mit einer allgemeinen Überlegung zu radikaler Übersetzung. Das knüpft an Bemerkungen von Georg bei der Diskussionsseite des Artikels, des Abschnittes Quine über ontologische Relativität. Es ist im gegenwärtigen Semester noch nicht so viel im Wiki passiert wie im letzten Semester. Das kann vielleicht noch werden. Ich fordere Sie auf, da allenfalls auch einzusteigen und kann Ihnen das ein bisschen schmackhaft machen, indem ich sage, wenn Sie sich hier eine Zeit lang engagieren und zeigen, dass Sie der Sache folgen, dass Sie sozusagen kreative Beiträge dazu leisten, dann können Sie dafür auch eine Note bekommen. Die methodische Überlegung, die mich auch leitet, dabei immer die Wiki-Möglichkeiten einzusetzen in einer solchen Vorlesung, lassen sich an dem gegenwärtigen Beispiel, das, was ich jetzt gerade diskutieren möchte, schön in sozusagen ja, schön fassen. Es ist in der Philosophie anders als in Faktenwissenschaften und in Wissenschaften zum Beispiel, die mit einem sehr festliegenden methodisch-systematischen Apparat von vornherein arbeiten, immer wieder möglich, sagen wir mal aus dem Stand Bemerkungen zu produzieren, die Sache weiterbringen, die auf Dinge aufmerksam machen, die etwas ergänzen, etwas vertiefen und erleuchten, beleuchten, was sehr professionell vorgetragen worden ist. Es gibt also diesen Switch zwischen Professionalismus und alltäglichen Einsichten auf eine ganz bestimmte, besondere Art und Weise. Das wäre extra zu diskutieren, warum das so ist. Die Schwierigkeit dabei ist die, dass wenn man zulässt, solche Switch-Phänomene, dass also etwas, was man einigermaßen voraussetzungslos aus dem unter Anführungszeichen Menschenverstand, gesunden Menschenverstand beiträgt zu einer philosophischen Fachdiskussion, wenn man das zulässt, dass es hier diese Interaktionen und diese wechselseitigen Beeinflussungen gibt, dann öffnet man sich der Gefahr, dass man das Ganze hineingleiten lässt in ein, da kann ja jeder was sagen, in ein Herumreden, in ein letztlich findet man sich dann dabei, dass jeder nur seine Meinung äußert und diese Meinungen, ist zwar schön, dass man sagen kann, was man sie denkt, aber das ist nicht das, was man eigentlich als Absicht gehabt hat, wenn man Philosophie studiert. Wenn man Philosophie studiert, will man doch konzise Begriffe, möchte man begriffliche Arbeit, möchte man, dass etwas weitergeht in einem geordneten Sinn, und das ist genau nicht das, was passiert, wenn Leute plaudern über solche Geschichten. Ich sage aber gleichzeitig, dass diese Art von Plaudern, nicht gerade Plaudern, aber also eher noch etwas Freies und weniger voraussetzungsgeladenes Intervenieren eine Rolle hat. Und die Aufgabe, die ich unter anderem für die Philosophie definieren würde, ist, damit umzugehen. Und was ich Ihnen jetzt hier zeige, ist, dass ich die Bemerkungen von Georg, von gestern, die Sie selber lesen können, jetzt mal aufgreife und in Beziehung setze zu dem, was ich das letzte Mal gesagt habe und in Beziehung setze zu dem, was ich jetzt noch vorhabe, dann Ihnen zu explizieren in der Weiterführung dieser Gedanken auf Quine und Davidson. Ich formuliere das also für mich selber in meinen eigenen Worten, aber es ist klar, dass das direkt anschließt an diese Intervention. Die Sache, die ich Ihnen das letzte Mal vorgestellt habe, ist radikale Übersetzung und das Beispiel war das Gavagai-Beispiel, war die Urwald-Situation, in der wir dorthin kommen und nicht wissen, was dort passiert und uns darauf einen Reim zu machen versuchen. Das ist ein Gedankenexperiment, das Quine an der Stelle einführt. Ich habe da ein Präludium dafür das letzte Mal vorgestellt, ein Zitat aus Wittgensteins Big TypeScript, in dem die Grundidee, dass Verstehen etwas zu tun hat mit der Konfrontation zweier Sprachen, einer Fragesprache und einer erklärenden Sprache, also einer Position von Einsicht, die als eine Frage sich richtet auf etwas anderes, Fremdes und Nichtverständliches und von dieser zweiten Seite her, das ist eine zweite Sprachposition, kommen Erläuterungen, die eine Begründung von zunächst mal undurchsichtigen Verhaltensweisen versprechen, anbieten. Und der Punkt war der, dass in dieser Fusion zweier Sprachen verständlich, einerseits, also so, dass jede Art von Verstehen nicht einfach nur die Art des Verstehens von was ganz was Fremdem, diese Art von Gedoppeltheit hat. Und das Gedankenexperiment von Quine dekliniert das weiter aus. Und nun ist der besondere Dreh, der wichtige Dreh und der Dreh, kann man sagen, der Quine darüber hinaus führt, dass er ein Hermeneutiker wäre, liegt in dem Begriff radikale Übersetzung, Radical Translation. Hermeneutik, wie Sie wissen, ist eine aus der europäischen Tradition kommende Lehre vom Übersetzen zwischen unterschiedlichen Sprachen, kommt aus der Bibelwissenschaft, wie in der Geisteswissenschaft dann stark vertreten worden und hat er etwas damit zu tun, ein Schlüsselwort davon, das war nicht am Anfang der hermeneutischen Debatte, aber in der weiteren Folge, so in der Mittelzeit der hermeneutischen Debatte, die Namen sind dann Tilte, Heidegger, Gadamer. Und was dann noch weiterkommt, Gadamer hat ein Wort geprägt, das an dieser Stelle, sagen wir mal, viel fasst von dem, worum es in der traditionellen kontinentalen Betrachtungsweise geht, nämlich die Horizontverschmelzung. Es gibt Horizonte, Verstehenshorizonte zwischen unterschiedlichen Communities und die Aufgabe der Hermeneutik wäre, diese Horizonte zum Verschmelzen zu bringen und das läuft unter bestimmten Bedingungen, die Gadamer dann genauer beschreibt. Die Pointe von Quine ist, dass er sagt, und das liegt an dem systematischen Ansatz, an dem Methodenansatz der analytischen Philosophie, der da durchaus noch mitschwingt. Wir gehen noch einen Schritt weiter in der Grundlagenfrage und sagen uns, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es zwei Leute oder zwei Sprachgemeinschaften gibt, die im Verhältnis der Horizontverschmelzung miteinander sind, sondern wir machen die Radical Translation, also eine Übersetzung ohne, dass wir schon wüssten, was die beiden Horizonte sind. Und diese Problematik jetzt des Begriffes Radical Translation ist hier genau aufgegriffen worden in diesem Wiki-Beitrag. Und zwar ist darauf hingewiesen worden auf eine Art und Weise, die damit beginnt, dass sie darauf aufmerksam macht, dass wir da sehr stark mit räumlichen Mustern und Metaphern zu tun haben. Wenn wir extern und intern nehmen, dann ist es ganz fast unmöglich, das anders als in der Kiste und außerhalb der Kiste oder im Zimmer und außerhalb des Zimmers zu sehen. Das sind sehr räumliche Geschichten und auch Übersetzung hat solche räumlichen Konnotationen. Etwas, was beinahe unweigerlich dabei immer sich ergibt, ist so etwas wie Brücke, ne? Brückenschlag. Horizontverschmelzung ist ein bisschen ein anderer Ausdruck für etwas, was Brückenschlag ist. Und jetzt ist das Interessante, dass wir, wenn wir radikale Übersetzung sagen, wir zwei sehr unterschiedlich funktionierende Zugänge zu dieser Art von Brückenschlag haben. Die eine Möglichkeit, ich betrachte das jetzt mal im Bild, aber man kann es dann leicht außerhalb des Bildes nochmal anders formulieren, ist die zu sagen, wir haben einen Fluss und dieser Fluss definiert zwei Ufer und auf der einen Seite stehen die einen, auf der anderen Seite stehen die anderen und da gibt es keine Verbindung. Da müssen wir eine Brücke bauen. Und jetzt kann man diese Formulierung von radikaler Übersetzung, kann man so verstehen, dass man sagt, also wo noch nie eine Brücke gewesen ist, produziere ich das erste Mal eine Brücke. In dem Bild vom Urwaldstamm funktioniert das ziemlich so, nämlich dort gibt es eine Community, dort war noch niemand und jetzt gibt es eine erste Begegnung zwischen meiner Community und derer Community. Das ist diese Art von Brückenschlag. Das nimmt man hin, sozusagen als interessantes, selbstverständliches Ding und in einer Weise hat es eine Originalität und Originarität, die ja auch immer, also diese Art von Erstmaligkeit, Geburtsmoment, es hat es noch nie gegeben, ich bin jetzt neu, das erste Mal, dass so etwas geschehen ist, das ist da mit drinnen. Wichtig ist aber dabei zu sehen, dass es sich um einen Brückenschlag zwischen zwei Bereichen handelt, die von der Problemstellung aus schon definiert sind als kompatibel. Das heißt, wir wissen in etwa, was wir zu erwarten haben, dafür, dass wir, wenn wir erwarten, dass da im Urwald ein Stamm ist. Das heißt, das ist eine Sprachgemeinschaft, nur wissen wir nicht, was sie sagen. Überhaupt nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was sie sagen, aber wir wissen, es ist eine Sprachgemeinschaft. Wir wissen nicht, wie wir rüberkommen, aber wir wissen, auf der anderen Seite ist der zweite Teil vom Fluss. Ist das andere Ufer. Das ist definiert als anderes Ufer. Das ist die eine Art und Weise. Das ist sozusagen wo man sich ein wenig leichter vorstellen kann. Nun gibt es aber, wie ich das hier genannt habe, auch ein spekulativeres Verständnis. Und dieses spekulativere Verständnis von Radical Translation liegt darin, dass man sagt, es ist sehr wohl vorstellbar, dass es Übersetzungen gibt, die das, woraufhin sie übersetzen, überhaupt erst schaffen. Das hat es nicht gegeben, wohin man übersetzt, sondern indem man eine Übersetzung macht, entsteht das, wohin man übersetzt. Die Schaffung von Sinn, wo noch keiner war, habe ich geschrieben. Nicht dieser Volksstamm besitzt eine Sprache, die niemand anderer beherrscht, sondern diese Verhaltensmuster sind eine Sprache. Das heißt, das ist eine Betrachtungsweise, in der, das war der ursprüngliche Punkt, diese Räumlichkeiten, mit denen man sich so ein bisschen sozusagen leicht vertraut machen kann, diese Räumlichkeiten anders funktionieren als im räumlichen Muster, nämlich so, dass in einem Übergang, sagen wir so, eine Bewegung wird als Übergang nur verständlich und nachvollziehbar, indem sie übergeht, auch die andere Seite, dorthin, wo sie übergeht, selber konstituiert, um es mal philosophisch zu sagen.
Ich habe nur eine kleine Zwischenfrage. Ich meine, ich verstehe das Konzept schon sehr gut, nur mein Punkt ist, kann man dann wirklich eigentlich noch von Übersetzung sprechen, im Sinn von Übersetzung, wenn es eigentlich etwas Neues ist? Oder würde da nicht a new creation to be more the correct term than translation of something, if you don't translate?
Das ist auch genau die Formulierung, die der Georg beschrieben hat. Das ist durchaus berechtigt als eine Bemerkung. Ich würde sozusagen dagegen fragen, wie anders soll man es aber denn nennen? Der kritische Punkt, und das liegt genau in dem Begriff radikale Übersetzung, der kritische Punkt ist, dass etwas, was vorher nicht als sinnvoll zum Beispiel betrachtet worden ist, als ein System angeeignet wird. Das wird quasi in einer Weise domestiziert. Aber die Domestizierung, also nehmen wir einen Ameisenhaufen, um etwas zu sagen. Es gibt sozusagen, wenn Leute durch den Wald spazieren, gibt es das Rauschen der Blätter, es gibt das Muster der Tannennadeln, es gibt sozusagen Singen der Vögel, und nehmen wir an, es gibt einen Ameisenhaufen, und niemand hat sich je gedacht, dass das ein Mitteilungssystem ist. Vielleicht kann man auch zwischen dem Muster der Tannennadeln und dem Ameisenhaufen gar nicht richtig unterscheiden. Das heißt, man ist an dieser Sache vorbeigegangen, man hat das nicht als ein überhaupt eine Aufgabe für Übersetzung gesehen. Nehmen wir an, dass die Vögel eine Sprache haben, hat man akzeptiert. Das heißt, man ist da reingegangen in den Wald, hat gesagt, okay, diese Vogelrufe, die sagen etwas, nur weiß ich nicht recht, was sie sagen, das kann man erforschen, aber Ameisenhaufen habe ich nie unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Wie beschreibe ich jetzt, das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, wie soll ich jetzt beschreiben, was passiert, wenn ich das erste Mal auf diesen Ameisenhaufen schaue und sage, hoppla, da steckt ja Sinn drin. Wie immer man das dann sagt. Hoppla, das ist ja ein Zeichensystem. Das lässt sich mit Hilfe von einem sozusagen von erklären, das ist nicht nur kausal erzeugt, sondern das hat einen inneren Zusammenhang, Sinn, sage ich jetzt nicht mal. Wie soll man das beschreiben? Es ist die Entdeckung, aber was wird entdeckt? Sinn wird entdeckt. Es wird da Sinn entdeckt, und das schwierige Problem, das Sie ansprechen, ist jetzt genau, wo war der Sinn vorher? Der Sinn, und das, was ich sagen möchte, ist, die Discovery funktioniert anders, wenn ich das Muster jetzt mal nehme von, ich weiß, die Vögel kommunizieren miteinander, ich weiß nur nicht, was sie einander sagen. Das ist die eine Form von Discovery. Das ist sozusagen die ein bisschen harmlosere Übersetzung. Die zweite Form von Entdeckung ist eine Entdeckung, in der das, was ich entdecke, auch sozusagen das erste Mal überhaupt entsteht. Ich bringe das Ding in einen Bereich der Übersetzbarkeit, könnte man sagen. Also die Entdeckung ist die, dass das überhaupt übersetzbar ist. Und in demselben Zug, in dem das betrachtet wird als übersetzbar, entsteht dann als zweites die Möglichkeit zu sagen, okay, ich betrachte es als übersetzbar, und dann habe ich die Frage, wie übersetze ich es? Und dieser spekulativere Sinn von Übersetzung, der hängt eben damit zusammen, dass wir nicht einfach hinnehmen, dass wir nur innerhalb des Übersetzbaren Sinn explizieren können, sondern dass wir auch das Übersetzbare selber ausweiten, entdecken und einsetzen können.
Ja, aber da stellt sich dann nur noch die andere Frage, war es jetzt eigentlich schon früher übersetzbar, nur habe ich nicht mitgekriegt, dann ist das eine Sache, oder ist es überhaupt etwas Neues, das jetzt einfach in den Bereich der Übersetzbarkeit geht? Also das ist, glaube ich, schon noch ein...
Diese Frage stellt sich, das ist genau das, was ich gesagt habe, dass sich die Frage stellt, wo war der Sinn vorher, bevor ich entdeckt habe, dass es übersetzbar ist. die Antwort darauf ist, dass nicht sehr sicher ist, ob das eine sinnvolle Frage ist. Also, wo war ich, bevor ich geboren worden bin? Ja? Wo gehe ich hin, wenn ich mal gestorben sein werde? Ja? Es gibt durchaus die Möglichkeit, Fragen so zu organisieren, dass man ins Leere greift damit. Und ich würde an dieser Stelle sagen, das ist also nicht immer, aber eine bestimmte philosophische Verwendung und Verständnisweise dieser Frage greift einfach ins Leere. Die Antwort muss sein, erst indem ich etwas so sehe, kriege ich die Mittel in die Hand, überhaupt zu fragen, was der Sinn da drin ist. Und wenn ich den, wenn ich das sozusagen abstrahiere davon, macht die Frage keinen Sinn. Ich sehe eine Muschel am Strand. Ich denke mir, das ist doch schön, ich kenne eine Person, die hat gerne Muscheln. Und ich nehme die Muschel als ein Geschenk für diese Person, ein Reisemitbringsel dieser Person mit. Wo war der Geschenkcharakter dieser Muschel, bevor ich es bemerkt habe, dass ich die als Reisemitbringsel verwenden könnte? Macht keinen Sinn. Wo war garantiert oder sonst etwas, dass ich etwas, woran ich noch nicht gedacht hätte, als Geschenk, als Dekoration oder so etwas haben sollte. Was weiß ich, elektrische Schalter als Dekoration in der Auslage. Einfaches Dekorationsmoment. Wo in der Konstruktion von Elektroschaltern ist angelegt gewesen, dass das sozusagen Dekorationsmomente in der, im Rahmen einer Schaufenstergestaltung sein können. Nirgends. Das ist eine erstmalige Sicht. An dieser Stelle wird ein Schalter eingeführt in den Bereich des Dekorationsmaterials. Das ist genau die Neuigkeit. Das ist, also an diesem Beispiel kann man es gut sagen, worin dieser Überschritt besteht. Indem ich das Ding so sehe, sehe ich etwas erstmals und kann dann, nachdem das einmal jemand so gesehen hat, können es andere Leute anders als Dekoration verwenden, dann läuft das. Aber die radikale Interpretation hat eben auch diese Konnotation, dass dieses Gründungsmoment, nicht dieses Geburtsmoment mit eine Rolle spielen kann. Und das ist jetzt, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Das hat nämlich für Toleranz durchaus interessante Auswirkungen. Diese Auswirkungen kann man kurz einmal so beschreiben, dass man sagt, es gibt hier zwei verschiedene Transgressionen. Ich habe das letzte Mal eben gesagt, im Anschluss an die beiden Sprachen, dass man immer rechnen muss, einerseits in diesem Zusammenhang mit einer Form der Regression, wo man darauf zurückgreift, dass wir etwas verstehen. Ich kann mit meiner Sprache nur so umgehen, wie ich es gelernt habe. Also ich reagiere auf Infragestellung meines Verständnishorizontes, damit zu sagen, ja, tut mir leid, ich verstehe dich nicht, weil wenn du diesen Ausdruck so verwendest, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich kann dich nicht verstehen, weil ich verwende den Ausdruck so. Das ist der regressive Faktor, und der transgressive Faktor ist der, dass man bereit sein muss, in einer Begegnung mit anderen Personen das in Frage zu stellen, was man immer schon gewusst hat. Und diese beiden Begriffe lassen sich jetzt ganz gut in diesem Zusammenhang anführen, nämlich der harmlosere Fall der Übersetzung, der sieht so aus, dass man sagt, es handelt sich hier um eine Transgression der Bedeutung muttersprachlicher Ausdrücke in ihrer Anwendung auf eine fremde Sprache. Gehen wir zurück zu diesem Bild, das heißt zu dem Artikel. Da habe ich Ihnen hier dieses Bild von der Frau Berger nochmal hingestellt und meine Verwendungsweise dieses Bildes wird jetzt noch ein bisschen ausgebaut. Ich verwende jetzt in diesem Zusammenhang quasi die Tierwelt als Beispiele, was einen kleinen sozusagen einen Schlenker, einen Witz auf die Hasen, sowohl die Hasen vom Quine als auch die Hasenente vom Wittgenstein hat. Hier sind wir jetzt dann bei den Pferden. Was in diesem Bild passiert ist, und das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen würde, das ist meine radikale Übersetzung dieses Bildes als ein philosophisches Statement, ja, überhaupt als ein Beispiel in der Philosophie. So ähnlich wie ich das mit dem Ameisenhaufen gesagt habe, könnte man sagen, man betrachtet dieses Bild als eine Hilfe jetzt in der philosophischen Überlegung, und ich werde Ihnen zeigen, warum das so ist, und wenn Sie das jetzt alles dann gehört haben, werden Sie sich denken, war das vorher schon drinnen, das lasse ich dann als Hausaufgabe übrig, dass Sie sich sozusagen fragen können, ob das schon drinnen war. Also eine der verblüffenden Geschichten, und das, ich würde mal sagen, das muss man sehen, das kann man sehen, und das muss man erstmal sehen, ist, dass da zwei Pferde vorkommen. Hier ist ein Pferd und hier ist ein Pferd. Also das ist nicht nur der Fiaker hier, sondern das ist auch ein zweites Pferd. Und ich sage jetzt, ganz einfach, von vornherein, zwei Pferde kommen davor, aber das ist ja nicht selbstverständlich. Nehmen wir an, es gibt eine Person, die sieht, die hat immer nur Fiaker gesehen oder sowas, und die kennt keine Pferdeskulpturen, und die ist jetzt konfrontiert damit, dass wir den Ausdruck Pferd unterschiedlich verwenden können, dass wir so etwas sagen können wie ich verwende Pferd, ich weiß, was ein Pferd ist, unter Pferd beziehe ich mich normalerweise auf das da, und es trifft diese Person auf eine andere Person und die sagt, aha, das ist ja ein Reiterstandbild, und was ist ein Reiterstandbild? Ein Reiterstandbild ist eine Skulptur, wo eine Person auf einem Pferd sitzt. Und ich höre mir das an und sage, aha, so verwendest du Pferd. Habe ich eigentlich noch nie gedacht daran. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist, was weiß ich. Ja? Das nennst du auch Pferd. An dieser Stelle ist eine Korrektur, das war die Geschichte mit der Transgression, eine Korrektur meines Sprachgebrauches, wo ich weiß, was ich mit Pferd verstehe, im Hinblick darauf, dass jene andere Person denselben Titel, denselben Terminus versteht in einem anderen Sinn. Es ist, glaube ich, ziemlich umstritten, dass wenn eine Person das auch, also da folgen mehrere Sachen drauf, ne, draus. Das kann man viele Geschichten erzählen, wie, unter welchen Umständen da ganz andere Konsequenzen kommen, wenn ich diesen erweiterten Begriff vom Pferd habe und ich erweitere meinen, also den kann man dann erweitert nennen, sozusagen ich expandiere meinen Pferdbegriff, indem das mit eine Rolle spielt hier. Auf der anderen Seite, das ist also das Beispiel der Transgression, die sich auf eine Transgression, die in einer gewissen Weise nicht wehtut, die immer so wie es der Quine dann sagen wird, immer mit einer Muttersprache, mit einer funktionierenden, funktionsfähigen Muttersprache zu tun hat, in der ich mich befinde und die ich allenfalls akkommodiere und erweitere. Der zweite Punkt, und das ist also das Kitzlige, könnte man sagen, das Knifflige bei dieser Idee des einen Übergang haben, der im Übergang einen neuen Bereich erst erschafft. Hier haben wir die Erweiterung. Das Kitzlige dieser Idee ist, dass es natürlich auch Bereiche gibt, in denen die Transgression nicht in Richtung auf die Fremdsprache gerichtet ist, sondern in denen es um eine Transgression gegen die eigene Sprache geht, wo die eigene Sprache selber in Frage steht. In diesem Beispiel hier, das Sie sehen, kann man es auf eine Weise leicht illustrieren, auf eine andere Weise ein bisschen künstlich. Beim Pferdbeispiel ist es ein bisschen künstlich. Stellen Sie sich vor, dass das eine Religion ist, wo das Pferd ein heiliges Wesen ist und als heiliges Wesen nicht abgebildet werden darf. Du darfst dir kein Götzenbild von Pferden machen. In einer solchen Situation funktioniert das hier nicht als Darstellung eines Pferdes, sondern als Gotteslästerung. Der zum Beispiel eine Form, oder entweder als Gotteslästerung, oder das können Sie umgekehrt nehmen. Sie können sagen, die Religion wäre das, was, die Religion ist noch immer eine Pferdereligion und alle Pferde sind die Realisierung, sind die Inkarnation des Göttlichen. Dann ist das sozusagen eine Inkarnation des Göttlichen statt eines Fiakers. Und an dieser Stelle, wenn Sie so weit sind, werden Sie unkomfortabel werden im Zusammenhang mit ihrer eigenen Sprache. Da wendet sich dieser Sprachkonflikt gegen das, was sie selber haben und was sie selber wissen. Das heißt, sie werden unsicher in ihrer eigenen Sprachverwendung. Es ist nicht so, dass sie die andere, sozusagen ihre Sprachverwendung dazu verwenden, die andere Person zu verstehen. Das war ein bisschen das künstliche Beispiel, nicht so künstliche Beispiel, das ich vor 2 Stunden diskutiert habe, ist, wenn Sie das hier als Sitzbank sehen oder als knienden, also am Boden knienden Juden, an der Stelle sehen Sie sehr deutlich, Veränderung der Weltsicht stattfindet, die etwas radikal in Frage stellt von ihrem eigenen Verständnis. Das Ganze läuft unter dem Titel, also darauf geht es zumindest hinaus, Quine's Principle of Charity. Und das kann ich jetzt im Hinblick auf die genannten Unterscheidungen ein bisschen neu und besser formulieren. Quine sagt, und das ist es im Wesentlichen das Principle of Charity, dass wir, wenn wir mit solchen Worten wie Pferd oder Hase, sein Wort ist also Hase, operieren und diese Worte einsetzen, um fremde Sprachen uns aufzuschließen, dass wir dann überhaupt gar nicht anders können, als anderen Personen einen Vertrauensvorschuss zu geben, dass sie mit ihrem Gebrauch von solchen Worten und nicht nur mit dem Gebrauch von solchen Worten, sondern mit all den Verhaltensweisen, die mit dem Gebrauch von Worten einhergehen, im Großen und Ganzen etwas Verständliches produzieren, auch wenn wir noch nicht wissen, was es ist. Also wenn ich sozusagen absolut ausschließe, dass Pferde abgebildet werden können, und wenn ich und wenn ich ausschließe, dass dass andere Personen mit Tieren etwas anderes machen können, als sie lebend zu verwenden, dann werde ich eine Kultur, eine Betrachtungsweise, einen Stamm, in dem Pferd sich auf solche Skulpturen bezieht, niemals verstehen können. Das heißt, da gerate ich dann in die Schwierigkeit, dass meine Sinnerwartung, meine Sinnvorgabe, indem ich sage, indem ich also sage, ich bin bereit, das als ein Sinnsystem zu verstehen, dass das nicht zusammenstimmt mehr mit den Bedingungen, unter denen solche Interpretationen und Verstehensprozesse eine Rolle spielen, nämlich die Bedingungen sind die der Plastizität, des Gebrauches solcher Ausdrücke. Und damit verbindet sich jetzt dann die Situation, dass man sagt, wenn ich die Sache so einschätze wie Quine, nämlich, dass wir als Menschen in einer gemeinsamen Welt uns befinden und aus dieser Welt bestimmte Sinneseindrücke an uns herankommen und wir alle miteinander, gegeben diese Sinneseindrücke, die Sinneseindrücke sind jetzt zum Beispiel sowas, was wir in diesem Bild sehen, vor der Aufgabe stehen, zu verstehen, was der andere mit diesen Sinneseindrücken macht, wenn wir das als die Basis unserer Verstehenstheorie nehmen, dann brauchen wir den Spielraum, dann brauchen wir die Flexibilität, die den anderen zugesteht, dass sie mit diesen Sinneseindrücken was anderes machen. Ich habe das sozusagen jetzt nur umgefüllt auf die Beispiele mit Pferden. Beim Quine schaut es so aus, dass er sagt, wir haben eine Urwaldswiese und an der Urwaldswiese haben wir einen Sinneseindruck, der dadurch entsteht, dass ein Hase vorbeihoppelt und das Beispiel, das ich hier so gewendet habe, dass ich gesagt habe, es gibt eben jetzt hier im Foto ein lebendiges und ein skulptiertes Pferd, das wird beim Quine so umgesetzt, dass er sagt, also wenn ich verstehen will, was diese Person sagt, dann muss ich auch bereit sein, anzuerkennen, dass diese Person zum Beispiel nicht unsere Weltsicht hat, die darin besteht, dass Hasen sogenannte natürliche Natural Kinds sind, dass der Hase, dass ein Hase als ein Hase das Bezugssystem ist. Es könnte auch sowas sein, dass diese Eingeborenen die Teile von Hasen für so wichtig halten, dass das Wichtige, sozusagen der Grundbegriff ist ein Hasenteil. Und die haben für jeden Hasenteil haben sie ein anderes Wort und das ist eigentlich ihre Basisbeziehung. Und wenn ein Hase vorbeihoppelt, dann sagen sie, aha, da kommen ungetrennte Hasenteile. Das ist der berühmte Trick, den der Quine da macht. Oder man könnte sagen, ein bisschen naheliegender, das ist das, was ich hier mit dem Pferd gemacht habe. Die Hasenheit hat sich jetzt hier wieder einmal manifestiert. Der Punkt ist der, dass die Welt, die aus Hasenteilen besteht, die Welt, die daraus besteht, dass sich die Hasenheit manifestiert und die Welt, die daraus besteht, dass es Hasen gibt, die da rumlaufen, in einer ganz entscheidenden Art und Weise nicht kompatibel sind und wir jetzt dann vor der Frage stehen, wie gehen wir mit dieser Nicht-Kompatibilität um? Und das werde ich jetzt hier weiter verfolgen. Schauen wir uns das mal jetzt im Quine-Zitat an, vielleicht nochmal. Also Quine hat da sehr viel immer wieder darüber geredet. Word und Objects ist der ursprüngliche Ort davon, das habe ich Ihnen schon genannt. Hier ist eine, und er hat das durchdekliniert an Tierbeispielen, aber auch an logischen Beispielen. Es steckt dahinter durchaus auch etwas, was sich in der Sprachtheorie formalisieren lässt. Schauen wir uns an, wie er damit umgeht. Versetzen wir uns in die vertraute Lage eines Sprechers unserer Muttersprache mit allen ihren Prädikaten und Hilfsmitteln. Darunter sind Hase, Hasenteil, Hasenstadium, Formel Zahl, Ochse und Vieh, ferner die zweistelligen Prädikate der Identität und der Verschiedenheit sowie andere logische Partikel. Damit können wir auf sehr verschiedene Weise ausdrücken, dass dieses eine Formel und jenes eine Zahl, dieses ein Hase und jenes ein Hasenteil ist, dass das da und dies dort verschiedene Teile sind. Mit genau diesen Wörtern, das ist jetzt der wichtige Satz, dieses Netzwerk von Termen, Prädikaten und zusätzlichen Hilfsmitteln ist relativistisch ausgedrückt unser Referenzrahmen, unser Koordinatensystem. Relativ zu ihm können wir sinnvoll von Hasen und ihren Teilen reden und sie auseinanderhalten. Wenn wir allerdings, das ist der Zweck dieser Fancy Examples, wenn wir jetzt den Ausdruck, wenn wir eben bestimmte Terme, die vertrauten Terme sind das, auf eine raffinierte und fantasievolle oder weniger fantasievolle Art und Weise sozusagen unterwandern, unterlegen mit anderen Deutungen, wie mit den Hasenteilen oder mit dem lebendigen und toten Pferd, dann ist sozusagen jetzt der wichtige Punkt, dann kommen wir in folgende Situation bei der Sprachinterpretation. Wir haben noch immer dieselbe sinnliche Wirklichkeit. Also die Hasen, was immer das da ist, produziert noch immer Sinnesreize, die auf alle Augen, auf die Retina aller Beteiligten sozusagen einwirken. Die Sinnesreize haben sich nicht geändert. Die Sätze, die auf die Sinnesreize reagieren, haben noch immer dieselbe sprachliche Zusammensetzung. Der Wortlaut ist noch immer dasselbe, der Sinnesreiz ist dasselbe, aber plötzlich bedeutet das etwas anderes. Plötzlich scheint es, dass wir nicht mehr wissen, wovon wir sprechen, noch nicht einmal wissen, wovon wir selber sprechen, weil nämlich mit denselben Worten, die wir hier verwenden, jemand anderer unter denselben Umständen ganz was anderes sagen kann. Sie sehen, ich arbeite mich heran an das Problem des Relativismus, das heißt ja ontologischer Relativismus, und an dieses Problem, dass man in die Lage kommen kann, eine verlustig zu gehen, dass die Urteilsbasis zu verlieren gegenüber anderen Sprachausdrücken, gerade im Rahmen dieser Verstehensdualität.